Sie stammt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Ich habe sie überschrieben mit Töten geboten. Ich lese den Predigttext. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt Gottes Zorn über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr so lebtet. Jetzt aber legt auch all das ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen mit seinen Taten ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild, den geschaffen hat. Da gilt nicht Grieche noch Jude, Beschneidung oder unbeschnitten sein, Knecht oder Freier, sondern alles und in allen Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor diesem Text hier sagt der Apostel, dass der Herr Jesus Christus Herr über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte ist. Und das ist wichtig, denn so kann er dafür sorgen, dass seiner Gemeinde, den Sein, alles zum Guten dienen muss. Und dass sie nicht von irgendwelchen bösen Mächten, seien sie teuflisch oder sonst wie, geschädigt werden. Es muss ihnen alles zum Guten dienen. Er ist natürlich, und das sagt uns der vorige Abschnitt auch, er ist natürlich im Besonderen das Haupt über seinen Leib, über die Gemeinde. Und das ist wichtig. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Und um sie zu gewinnen, ist er für sie gestorben und auferstanden. Also nur gestorben, das reicht einfach nicht. Da gewinnt man nichts. Er ist für ihr altes Leben gestorben und für ihr neues Leben mit ihm auferstanden. Das sagt uns 2. Korinther 5,15. Er hat ihre Schulden bei Gott auf sich genommen, als wären es seine eigenen. Er ist nun ihr Haupt im Himmel und regiert die Glieder seines Leibes auf Erden gut. Er regiert sie sorgsam und sie können sich glücklich schätzen, dass sie von ihm regiert werden. Und wenn wir den Vergleich mit dem Körper haben, und der ist eben gegeben, ein Körper funktioniert nur gut, wenn er vom Hirn aus recht gesteuert wird. Und wenn die Nervenbahnen das auch weiterleiten. Augenglieder auf, Augenglieder zu, Hände tun dies und das und ich schütte jetzt nicht wieder ein Glas Wasser statt in meinen Mund daneben. Ein Körper funktioniert nur dann gut, wenn er mit dem Haupt, mit dem Hirn verbunden ist. Funktioniert ein Körperteil nicht recht, betrifft es die anderen Glieder des Körpers. Und natürlich das Haupt. Also mein Sohn ist gegenwärtig im Krankenhaus. Er hat Problem mit einem Auge. Es ist nicht das Auge, es ist irgendetwas mit den Nervenbahnen und funktioniert dein Körperteil nicht, dann betrifft das den ganzen Körper und der ist dann gelähmt oder behindert oder sonst was. Also die Gemeinde Jesu ist sein Leib und der Leib ist auf der Erde, das Haupt ist im Himmel. Das Haupt sieht den Leib, der Leib sieht das Haupt nicht. Aber trotzdem müssen sie eng miteinander verbunden sein, damit der Leib nicht stirbt. bei Gehirntoten kann das Leben des Leibes durch Maschinen verlängert werden. Das ändert aber nichts daran, dass der Mensch tot ist. Und hier sagt der Apostel, euer altes, dem Tod und der Hölle verfallenes Leben ist mit Christus gekreuzigt und begraben worden. Gut. Mit seiner Auferstehung seid auch ihr auferstanden, als ihr zum Glauben kamt. Gut. Und was jetzt? Ja, das sagt uns Kapitel 3. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, schön. Wo sitzt der Kopf? Normalerweise oben. Bei der Gemeinde Jesu auch. Und er sitzt hier noch zur Rechten Gottes. Und das ist jetzt nicht unwichtig. Zur Rechten Gottes sitzen bedeutet die absolute Macht und die Ehre des Regenten zu haben. In alten Zeiten saßen die Könige, während alle anderen stehen mussten. Gut, er hat seiner Frau dann auch noch einen Platz gegeben. Aber der König saß und alle anderen standen. So wurde ihm die Ehre gegeben, so hat er seine Macht auch dargestellt. Nebenbei, in der Bibel, im Orient, da saßen die Prediger, während die Zuhörer standen. Lukas 4,20 und auch Matthäus 5,1 Bergpredigt, da seht ihr das. Das Sitzen war das Zeichen für die Autorität und die Macht. Aber Prediger selbst waren eigentlich ohnmächtig, nicht mächtig, aber ihr Wort hatte Macht. Gottes Wort hatte die Macht, denn der Herr stellt sich hinter sein Wort. So. Also das Haupt, das alle Macht hat, ist oben. Befehl an die Glieder seines Leibes ist, trachtet nach dem, was ich anordne, was oben ist. Läppisch gesagt, schaut, dass ihr euren Kopf nicht verliert. Tut, was ich sage. Ja, wenn ich euch dann, und ich zitiere hier immer noch fiktiv den Herrn Jesus, wenn ich euch dann in den Himmel hole, braucht ihr keine Weisung mehr von mir, denn dann sind wir wirklich ein Herz und eine Seele, dann ist alles gut, dann ist alles wirklich himmlisch. Auch ihr. Die Einheit mit dem Haupt ist jetzt auch gegeben, aber sie ist getrübt, gehandicapt. Da sagt uns Hebräer 10,25, versäumt nicht unsere Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen, sondern ermahnt einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Warum sage ich das? Welcher Tag ist hier gemeint? Die Wiederkunft des Herrn Jesus, wo er kommt und die Herrlichkeit der Gemeinde auch verwirklicht wird, wo er seine Braut, sein Leib in den Himmel holt, wo kein Leid mehr ist, wo nur noch Herrlichkeit ist, wo sie keine Weisung mehr braucht, denn sie sind eins mit ihm, ganz und gar nicht mehr gehandicapt durch die Sünde. Das ist es. Und der Apostel erwähnt diesen Tag und dann sagt er etwas von der Versammlung. Und das Wort, das er benutzt für Versammlung, ist dasselbe Wort wie das, wenn der Herr Jesus wiederkommt und sich mit seiner Gemeinde, mit seiner Erlösten, mit seinem Leib vereint. Versammlung heißt vereint. Hebräer 10,25 und 1. Thessalonicher 2,1. Also das ist jetzt hier eine Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus. Wir heben zu Beginn nicht umsonst unsere Herzen zum Herrn, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Wir bekennen unsere Sünden nicht umsonst. Wir bekennen sie, damit wir eins sind mit ihm, übereinstimmen mit ihm. Wir singen nicht für uns, denn der Herr thront über dem Lobgesang der Gemeinde. Wir lassen uns nicht unverbindlich berieseln. Wir hören auf das verbindliche Wort unseres Herrn und Hauptes, der uns mit ihm verbindet und untereinander verbindet. Das tun wir. Oder? Also, ja. Mir fällt das auch nicht gerade so leicht. Ich habe mich sogar schon dabei ertappt, wie ich, wenn ich predige, an die oder an den denke. Warum ist der oder sie nicht da? Oder wie geht es ihm oder ihr? Und warum schwätzen die da hinten? Solche Sachen kann ich denken, da bin ich nicht konzentriert. Neben der Predigt. Es ist schwierig, ganz bei der Sache zu sein. Und sich nicht ablenken zu lassen von dem oder dem oder was gibt's heute Mittag zu essen. Das ist das, was einen stört, was dieses verbindliche Wort des Herrn, des Hauptes kaputt macht. Ja, der Befehl nach oben zu trachten, das ist ein nötiger Befehl. Betrifft nicht nur den sonntäglichen Gottesdienst. Denn auch wenn wir als Christen in unserem alten sündigen Leben gestorben sind, es ist einfach nicht tot. Die Sünde lebt wieder auf. Sünde ist in uns da. Sie ist quietschfidel. Das Ego, das alte Herz, das quasselt uns noch zu Tode. Also das ist schon gut, auf ihn zu hören, auf das Haupt zu hören. Das, was er sagt, tut uns, den einzelnen Gliedern, und tut dem gesamten Leib und tut auch ihm gut. Es ist nötig, nach oben zu schauen. Und wir sind dabei nicht der Hans Guck in die Luft. Ihr kennt vielleicht das Märchen, da geht man mit erhobenem Haupt durch die Welt und stolpert über das nächstbeste. Nein, das ist nicht so. Bei diesem nach oben schauen heißt es, trachtet nach dem, was er will. Das ist gut für euch. Wir fallen damit absolut nicht auf die Nase. Wir fallen durch die Sünde auf die Nase, wenn wir sie tun. Sie bringt uns zu Fall. Also, zu ihm nach oben schauen ist durchaus nötig. Denn er befiehlt dann für sich nur Gutes. Er kennt die Glieder seines Leibes sehr genau, kennt die Umstände, unter denen sie leben, weiß um ihre Schwächen, kennt ihr altes Ego und ihr Herz. Und der Himmel ist nicht fern, er reicht bis in den Leib Christi herunter. Aber ja, es ist noch nicht alles herrlich, wie Vers 4 sagt. Und das sagt, wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, werden wir auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist, wie schon gesagt, das ist dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Jetzt ist noch nicht alles gut. Jetzt sind wir noch nicht herrlich. Darum trachtet nach dem, was oben ist. Also das heißt jetzt, denk daran, dass wenn der Herr wieder erscheint, du mit ihm herrlich erscheinst. Du gehst auf ein Ziel zu. Und da soll dich nicht etwas blockieren. Da soll nicht das an dir haften, dass du herrlich erscheinst, wenn er wiederkommt. Und denk daran, wie sich dein jetziges Leben von dieser Herrlichkeit unterscheidet. Was du jetzt alles im Sinn hast, entsprechen deine mittelfristigen und langfristigen Pläne dem himmlischen Ziel? Sind sie jetzt schon himmlisch motiviert? Und ich bringe jetzt wieder das Beispiel eines alten holländischen Ehepaares. Das ist nach Vorarlberg gekommen, hat am Arlberg Urlaub gemacht. Warum? Weil hier eine reformierte Gemeinde war. Und dann beim letzten Mal sagten sie, dass sie jetzt nicht mehr kommen würden, sie hätten sich ein Haus gekauft. Und ich, dumm wie ich bin, frage sie, wo haben sie das Haus gekauft? Und sie sagen, ja natürlich neben der Gemeinde, neben unserer Gemeinde, damit wir nicht weit davon entfernt sind. Sind unsere Pläne mittelfristig und langfristig himmlisch motiviert? Wir dürfen den Herrn nicht außer Acht lassen. Wir werden einmal sterben. Sind unsere Pläne mittelfristig und langfristig himmlisch motiviert? Ja, denk daran. Denk daran. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr so lebtet. Töten befohlen. Aber im sechsten Gebot gebietet Gott doch, du sollst nicht töten. Und das tötet eure Glieder heißt nicht, dass wir die Mitglieder des Leibes töten sollen. Im Gegenteil. Sondern wir sollen töten, was uns vom Haupt, von Christus und den Mitgliedern trennt. Das sollen wir töten. Ja, tötet eure Glieder heißt, tötet euren alten Charakter, eure alten Leidenschaften. Und sie werden Glieder genannt, weil sie uns eigen sind, so als ob es eben die Finger und die Hände und die Füße wären. Und der Apostel veranschaulicht nun im Katalog, was das für nicht gute Glieder sind, was da nicht zu Christus passt. Und es ist ein Katalog, und Katalog heißt gemäß dem Wort, wörtlich, und es trifft wahrscheinlich nicht alles auf uns zu, dieser bunte Katalog. Nicht alle waren unzüchtig, ja gut, vielleicht in Gedanken. Nicht alle waren unrein. In ihrer äußeren Darstellung und in ihrem Handeln wahrscheinlich sehr rein. Sauber, aber ein reines Herz, wer hat das schon? Nicht alle waren leidenschaftliche Menschen oder sind leidenschaftliche Menschen. Leidenschaft schafft Leiden. Manche waren auch kühl und berechnend und sind es immer noch. Nicht alle hatten oder haben böse Lust, aber böse Lust, dem anderen etwas zufügen und dann grinsen? Ja, Schadenfreude kann auch lustig sein, halt nicht für den Geschädigten. Ich habe einmal gehört, wie zwei auf einer Freizeit den einen geärgert und geplagt haben bis aufs Blut. Und sie hatten große Freude dabei. Ja. Und jetzt das fünfte, nicht alle waren habsüchtig. Interessant ist hier, dass der Apostel hinzufügt, dass Habsucht Götzendienst ist. Das ist nicht verwunderlich. Das hat er vom Herrn Jesus Christus selbst. Habsüchtige selbst sehen sich nicht als habsüchtig. Sie sehen sich als fürsorglich und vorsorglich oder als sparsam. Der Apostel zitiert hier den Herrn Jesus Christus, wie er nach dem Vater unser sagt, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Und niemand kann zwei Herren dienen, entweder dem einen anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dem einen anhängen und den anderen verachten. Ja, wo ist unser Herz? Oben oder unten? Ist eine knifflige Frage. die lässt sich allerdings sehr leicht beantworten. Gebe ich dem Leib Christi, zu dem ich gehöre, 10% meines Einkommens? Das ist das, was das Haupt da oben vor- und fürsorglich und verbindlich für die Glieder seines Leibes anordnet. Das war im Alten Testament so, und er verspricht ihnen auch den Segen, auch den materiellen Segen, wenn sie es tun, und er verspricht ihnen das Gegenteil, wenn sie es nicht tun. Diebstahl, sagt das Gebot dazu. Und der Herr Jesus und der Apostel sagen, das ist Götzendienst, ihr dient da sonst jemand, aber nicht Gott. Ja, das ist schon ein harter Brocken. Er schreibt dazu, wegen solcher Dinge hat Gottes Zorn schon die Kinder des Ungehorsams getroffen. Und an für sich sind die Kinder des Ungehorsams genau das, die Ungehorsam. Ja, aber Gottes Zorn hat doch schon das Haupt des Leibes getroffen, mit aller Härte. Und wir sehen an den Kruzifixen, ja, da hat Gottes Zorn ihn getroffen, seinen Sohn. Das sollte ja an für sich bei den Kindern Gottes ja schon vorbei sein. Ja, stimmt. Aber Gott willentlich ungehorsam sein, heißt den Teufel zum Vater zu haben. Johannes 8,44 sagt der Herr Jesus. Und der Apostel schreibt, das war einmal. Das sollte bei euch jetzt nicht mehr da sein. Das sollte bei euch vorbei sein. Wenn nicht da halt das alte Ego, das alte Herz wäre. Und weil das alte Herz das alte Ego ist, schreibt auch dieser Apostel diesen unguten Katalog da. Ja, Gottes Zorn hat seinen Sohn voll getroffen. Ja gut, wenn's denn Jesus getroffen hat, statt mir, dann ist das mir recht, sagen manche. Dann passt das eh, dann ist ja alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Es hat ihn getroffen, ja. Aber gegen ihn zu leben, gegen das Haupt zu leben, gegen die Glieder des Leibes zu leben, sie zu schädigen, das ist nicht gut. Und das sieht Gott sehr wohl. Gut, Gott grinst dabei nicht, wenn manche Leute das so empfinden und sagen. Er ist auch nicht der, der sofort zuschlägt. Er mahnt vielmehr geduldig und langmütig zur Umkehr. Römer 2,3. Seine Ermahnung oder seine Erziehung werden, also die des Apostels, die gehen jetzt weiter zu leichteren Sünden. Legt auch das ab, sagt er und schreibt er, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten, lügt einander nicht an, dass da ihr ja den alten Menschen ausgezogen und mit seinen Handlungen abgeschafft haben und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also das legt es ab, ja. Und hier nicht zornig werden. Und die Vorwitzigen sagen natürlich, ja, okay, ich darf nicht zornig werden, Gott darf zornig werden. Er mit seinem Zorn, Kinder des Zorns werden gerichtet. Ja, stimmt. Gottes Zorn ist immer gerecht. Das kann man von unserem nicht sagen. Dasselbe gilt für die Wut. Er ist mit Recht wütend. Wir sind es nicht mit Recht. Nicht dasselbe gilt für die Bosheit, also denn Gott ist gut. Es gibt keine Bosheit in ihm. Und das kann man jetzt von unserem Herzen nicht sagen. Gottes Diagnose über unser Herz lautet nämlich, Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse und betrügerisch. 17, Jeremia 17, nein. Das ist eine Diagnose. Ja, wir können natürlich Einspruch erheben, mein Herz ist gut. Und dann können wir nachdenken, wann kam da letztes Mal hässliche, böse Rede aus und Lüge und so weiter. Was kam da alles raus aus dem Herzen? Ja. Und wie ist es mit dem Götzendienst? Mein Herz sagt mir das. Aber es tut nicht das, was Gott sagt. Götzendienst. Hier in Gottes Katalog sehen wir, was in unseren Herzen steckt. Und das gehört alles zum alten Menschen, den wir wie eine schmutzige Hose ausgezogen haben. So etwas. Ja. In diesem Abschnitt hier geht es ums praktische Ausziehen von all diesen Sünden, von all diesen furchtbaren Charaktereigenschaften. Erst im nächsten geht es ums praktische Anziehen. Und ich komme zum Schluss. Ja, und ich komme noch nicht zum Schluss. Ich komme noch zur schmutzigen Hose. Als unsere Kinder noch klein waren im vorigen Jahrhundert, also sie waren noch sehr klein und es waren hauptsächlich die Jungs, die haben uns immer bestürmt mit "Ich will, ich will, ich will". Und meine Frau sagte dann, seid still mit eurem "Ich will". Willi ist tot. Kurze Stille. Dann war Willi schon wieder quietschlebendig. Unser alter Mensch ist im Alltag nicht tot. Er ist gar nicht tot. Gestorben und auferstanden mit Christus, das ist eine gerichtliche Tatsache, die Gott anerkennt. Im praktischen Leben ist es nicht so. Das ist etwas, was Gott vor Gericht festgestellt hat und uns damit freigesprochen hat. Gerichtliche Tatsache. Praktisches Leben, nein. Da ist der alte Mensch quietsch lebendig mit seinen Sünden. Und wieder gerichtliche Tatsache, dein altes, vor Gott schuldiges Leben ist mit Christus gestorben. Du wurdest dabei deiner Sünden entkleidet. Jetzt zieh sie nicht wieder an. Jetzt wirklich der Schluss. Christsein ist nicht nur getauft zu sein. Christsein ist mit Christus und seinem Leib eins zu sein. Dazu müssen wir töten, was uns entzweit. Glieder seines Leibes müssen zu ihrem Haupt passen. Basta oder Amen. Amen.